Nationalsozialismus in Videospielen. Sind das Ego-Shooter oder pädagogisch wertvolle Rätselgeschichten? Darf man Hakenkreuze eigentlich abbilden? Und welche Chancen bieten Videospiele in der Gedenkarbeit? Wir reden mit Josef Nassel vom Dokumentationszentrum Oberer Kuhberg über das Thema und fragen ihn zum Nationalsozialismus in Ulm und seiner Meinung zur Gedenkkultur aus. Wen das interessiert, der sollte am Samstag, den 17. Oktober, zur Sonderführung kommen. Aber mehr dazu später. Herzlich willkommen, Josef Nassel, hier bei uns im Büchsenstadel. Und vielen Dank, dass Sie sich die Zeit für ein Interview genommen haben.
Ja, gerne.
Können Sie erklären, was ist das Dokumentationszentrum Oberer Kuhberg und was ist Ihre Aufgabe dort?
Das Dokumentationszentrum Oberer Kuhberg ist in erster Linie mal eine von einem Verein getragene Institution, die sich der Erinnerung an die Häftlinge und an die Zusammenhänge des frühen Konzentrationslagers am Oberen Kuhberg in Ulm gewidmet hat und gleichzeitig aber auch ein Dokumentationszentrum für die NS-Zeit in Ulm und in der näheren Region um Ulm darstellt. Also wir haben im Prinzip deswegen auch zwei Standbeine. Wir haben einerseits die KZ-Gedenkstätte im ehemaligen Voroberer Kuhberg und wir haben andererseits auch in der Büchsengasse unsere Geschäftsräume, wo wir auch Bibliothek und Archiv haben, wo man eben neben der frühen politischen Verfolgung auch weitere Themen des NS recherchiert und erforscht werden. Also zum Beispiel auch Themen wie eben Widerstand allgemein, wie NS-Euthanasie, aber auch Tätergeschichte. Also ganz breit gefächert die NS, der NS in Ulm und Region. Und ich habe es vorhin schon gesagt, es gibt dort auch ein Archiv, wo wir Zeitzeugenberichte gesammelt haben, wo wir persönliche Nachlässe gesammelt haben. Und da komme ich auch zu meiner Aufgabe. Ich bin nämlich dort für das Archiv zuständig.
Welche Rolle spielte Ulm denn im Nationalsozialismus?
Nun gut, also Ulm ist natürlich nicht Berlin und auch nicht München, aber Ulm war vor allen Dingen auch aufgrund seiner langen militärischen Geschichte, also einer großen Tradition als Militärstadt, früh eine Hochburg des Nationalsozialismus in Württemberg. Das führte dazu, dass hier zum Beispiel auch schon vor der Machtübertragung hohe Prozentsatz für die NSDAP gestimmt haben in Ulm. Es war dann auch nach der Machtübertragung durchaus schnell betroffen von all den größeren Entwicklungen, die es im ganzen Reich gab. Also auch in Ulm wurden sehr schnell die jüdischen Missbürger diskriminiert, Geschäftsboykotte aufgerufen und eben politische Gegner oder auch vermeintliche Gegner verfolgt. In Württemberg, zu dem Ulm damals gehört, also nur das Land Württemberg damals, nicht Baden-Württemberg, lief die Verfolgung ziemlich rasch ab. Spätestens im März kam es zu den ersten großen Verhaftungswellen, vor allen Dingen politischer Gegner der Nationalsozialisten, also meistens aus der Arbeiterbewegung, also Kommunisten und Sozialdemokraten. Diese wurden zunächst in Gefängnisse gebracht ein paar Tage, war aber dann schon gleich geplant, größere Lager zu richten. Und das war auch schon unter dem Namen Konzentrationslager. Und das erste dieser Konzentrationslager war am Heuberg, das ist bei Stetten am Kalten Markt, das ist heute noch ein Bundeswehrübungsgelände, war schon immer ein militärisches Übungsgelände seit dem 19. Jahrhundert. Und dort wurde in dem zu dem Zeitpunkt noch nicht genutzten Bereich dieses Konzentrationslager eingerichtet, im März, April 1933. Daraufhin war aber schon im Sommer klar, die Wehrmacht bei der Wiederaufrüstung braucht dieses Gebiet wieder, braucht das Lager wieder. Und dann hat man sich auf die Suche gemacht, wo könnte dieses Konzentrationslager hinverlegt werden. Und aus verschiedenen Gründen wurde dann das Voroberer Kuhberg, also ein Teil der ehemaligen Bundesfestung Ulm, ausgewählt und dort dann im November 1933 das frühe Konzentrationslager eingerichtet, das dann bis Sommer 1935 bestand. Also man sieht schon, auch in dieser Anfangsphase des Nationalsozialismus, Ulm war vorher schon eine Hochburg und es ist durchaus zu einigen bedeutenden Entwicklungen für die Region hier in Ulm gekommen. Natürlich ist im weiteren Verlauf des Nationalsozialismus gibt es auch noch andere Entwicklungen. Also ganz massiv natürlich für Ulm spielt der Name Scholl eine Rolle. Also es gibt natürlich auch einen Grund, warum Ulm im Namen, im Zusammenhang, wenn man über Widerstand redet, immer erwähnt werden muss. Das ist zum einen eben die Weiße Rose, das sind aber auch noch viele weitere Personen in Ulm. Obwohl es also eine Hochburg des Nationalsozialismus war, gab es hier auch Einzelne, die dem Nationalsozialismus widerstanden. Also das ist schon einerseits typisch natürlich, andererseits aber auch besonders in Ulm.
Welche Auswirkungen hat die Zeit des Nationalsozialismus auf die Gegenwart in Ulm?
Ich denke, auf die Gegenwart in Ulm ist es auch ähnlich wie in ganz Deutschland. Ich glaube, gerade in den letzten Jahren haben viele Menschen, die vielleicht gedacht hatten, naja, wir brauchen uns um solche Themen eigentlich keine Sorgen mehr machen, das ist alles lange her und hat keinen Bezug zur Gegenwart, haben gemerkt, dass es definitiv nicht so ist. Also die großen Fragen, die man sich stellt, wenn man sich mit dem Nationalsozialismus auseinandersetzt, zum Beispiel, wie kann eine Demokratie so schnell verschwinden? Wie kann eine Diktatur so schnell errichtet werden? Die lassen sich genau am oberen Kuhberg sehr gut nachvollziehen. Der Übergang zur Demokratie, zur Diktatur, der natürlich heute genauso, vielleicht nicht ganz genauso, aber ähnlich möglich wäre. Die Diskriminierung von Menschen, sei es wegen einer Krankheit, sei es wegen einer sogenannten Rasse oder anderer Gründe, die wir gerade auch in der Frühzeit des Nationalsozialismus und davor schleichend erstmal erleben, dann ziemlich schnell verstärkt, aber erstmal schleichend erleben. All das lässt sich heute natürlich auch noch erleben. Und ich meine gerade aktuell auch zum Beispiel die Diskussion um Rechtsextremismus in den Sicherheitsbehörden. In Ulm gab es schon in der Weimarer Republik den sogenannten Reichswehrprozess, eben um rechtsextreme Bestrebungen innerhalb der Reichswehr, in der damaligen Demokratie noch. Ich glaube, die Parallelen, die lassen sich jetzt weiter und weiter spinnen. Da kann man sehr viel Parallelen ziehen und man kann eben auch sehr viel lernen aus diesen Parallelen ziehen. Es ist wichtig, es frühzeitig hinzublicken, was bedeutet eine pluralistische demokratische Gesellschaft, welches Engagement ist von jedem einzelnen Bürger gefordert und eben nicht nur von Institutionen, aber auch von Institutionen, was können Politik, Verwaltung, Behörden leisten und was können die Bürger leisten.
Ja, Sie haben es jetzt schon angesprochen, mal provokant formuliert. Wann werden die Deutschen ihre Vergangenheit aufgearbeitet haben?
Ja, also ich glaube, dieser Gedanke, dass man sozusagen aufarbeitet, dann ist man fertig und dann kann man etwas als Akta legen, das ist eigentlich allem historischen Arbeiten auch, also das ist nicht wirklich realistisch, darum geht es auch nicht. Also Historiker sind ja in der Regel, sagen wir mal, das große Beschreibung damit beschäftigt, die Vergangenheit in die Gegenwart auch zu übersetzen. Es gibt immer wieder neue Gesichtspunkte, die man sich betrachten kann. Es gibt neue Herangehensweisen, es gibt neue Methoden. Und genauso ist es mit dieser sogenannten Aufarbeitung. Es ist immer wieder so, dass wir mit der Geschichte des Nationalsozialismus, mit dem Nationalsozialismus, mit den historischen Fakten unter verschiedenen Gesichtspunkten heute arbeiten können und auch die entsprechenden Lehren ziehen können. Und das ist kein Prozess, der irgendwann abgeschlossen ist. Im Gegenteil, es ist ja gerade gut, dass der Prozess nicht abgeschlossen ist, sondern dass man immer weiter auch damit arbeiten kann, um eben etwas zu lernen für die Gegenwart.
Und dazu leisten Sie ja auch mit dem Dokumentationszentrum Oberer Kuhberg einen Beitrag. Wie ist denn die Gedenkstätte dort gestaltet?
Die Gedenkstätte ist eine bürgerschaftlich getragene Gedenkstätte, also sprich von einem Verein getragen, aber natürlich mit staatlicher Unterstützung, also sowohl von der Stadt Ulm als auch dem Land Baden-Württemberg. Sie ist zugänglich für die Öffentlichkeit in Führungen, in Einzelbesuchern zum Beispiel immer sonntags und momentan natürlich übrigens eingeschränkt durch gewisse Corona-Maßnahmen. Also wir müssen Gruppen beschränken, wir halten die Hygieneregeln natürlich ein. Das ist klar, vielleicht sollte man es im Zusammenhang mal sagen. Es gibt dort eine Dauerausstellung, die man betrachten kann, die genau auch zeigt einerseits die frühe politische Verfolgung, den historischen Ort und die Zusammenhänge, auch wie es weitergeht. Und sie weist auch in die Zukunft nach 45, da gibt es auch zum Beispiel einen Themenbereich, der sich um die Erinnerungskultur und das Erinnern in Ulm und in der Region an den Nationalsozialismus beschäftigt. Wir machen dort oben auch Seminare, wir machen viel mit Schülergruppen, aber auch mit Erwachsenengruppen, verschiedene Lernprozesse. Teilweise besichtigbar ist das Außengelände des Konzentrationslagers. Dort kann man vor allen Dingen die Häftlingsunterkünfte besichtigen, die, weil es eines der wenigen dieser frühen Konzentrationslager ist, also das baulich erhalten ist, besonders sind. Also es gab so circa 80 frühe Konzentrationslager im Reich. Es ist das frühe KZ, also das vorobere Kuhberg, ist auch eines der wenigen, das weitgehend baulich erhalten ist. Also das ist für uns auch ein ganz großer Gewinn. Der historische Ort an sich ist sehr aussagekräftig. Also ich glaube, jeder Besucher, jede Besucherin, die dort oben war, kann das auch bestätigen, dass den Eindruck, den man einfach auch durch das Gebäude, durch die, als Historiker muss man natürlich sagen, vermeintliche Authentizität, die man dort gewinnt, die haben einen großen Eindruck und das ist auch eine große Stärke des historischen Orts.
Ja, wir wollen ja heute auch über das Videospiel sprechen, Through the Darkest of Times. Dazu erstmal allgemein, inwiefern muss Gedenkkultur denn mit der Zeit gehen?
Nun ja, also ich hatte ja vorhin schon angesagt, also dass unser Ziel natürlich ist, einerseits das Erinnern an die Opfer, das Erinnern an die historischen Fakten, aber eben die Übersetzung in die Gegenwart und die Lehren daraus. Insofern müssen Gedenkstätten natürlich immer mit der Zeit gehen, im Sinne von, wir müssen uns anschauen, welche Erinnerungsformen, welche Vermittlungsformen, welche Darstellung des Nationalsozialismus gibt es und wie kann man vernünftig damit arbeiten. Das heißt, mit der Zeit gehen heißt hier nicht, bloß weil es Videospiele gibt, muss unbedingt Nationalsozialismus ein Thema von Videospielen sein. Also so eine Zwangsläufigkeit, die gibt es dann nicht. Aber, und Through the Darkest of Times ist ja jetzt ein Videospiel, das übrigens Anfang dieses Jahres herauskam, von einem Berliner Studium namens Paint Bucket Games. Das ist ein Indie-Spiel, also eine kleine Spieleschmiede. Das ist ein Positivbeispiel, kann man in vielerlei Hinsicht sagen.
Warum ist das so?
Weil der Spielemacher mit einem sehr großen Bewusstsein herangegangen ist, welche Thematik er sich ausgesucht hat. Es geht bei dem Spiel in erster Linie darum, eine Widerstandsgruppe in Berlin der NS-Zeit zu führen. Und der Spielemacher hat das alles, hat wie gesagt großes Verständnis dafür gehabt, dass man sich eines schwierigen, sehr schwierigen Themas annimmt. Er hat reflektiert, dass es um die Thematik NS-Darstellungen in Spielen eine lange Diskussion gibt, die leider sich häufig nur darum gedreht hat, ob verfassungsfeindliche Symbole, also in der Regel Hakenkreuze, in Spielen darstellbar sind oder nicht. Und damit ist die Diskussion oftmals überhaupt nicht mehr an die Kern der Sache gegangen, nämlich die Frage, wenn man darstellt, wie man darstellt und warum man darstellt. Genau das hat der Spielemacher dort schon sehr stark reflektiert. Es gibt für Spieler manchmal in dem Spiel irritierende Dinge. Zum Beispiel sind Spieler normalerweise gewohnt, in Computerspielen, dass sie ihre eigene Welt aufbauen können, dass sie auch klar steuern können, wo diese Welt hingeht. Das ist hier zum Beispiel gar nicht möglich. Also es ist nicht möglich, in diesem Spiel das NS-Regime zu besiegen als Widerstandsgruppe. Das ist natürlich vom Entwickler bewusst so gewählt. Man könnte sich auch fragen, ob das Sinn macht, ein Spiel zu entwickeln, wo man den NS besiegen kann. Das kann sicher sehr befreiend für Spieler wirken, für Spielerinnen und Spieler. Aber die Frage als Historiker wäre natürlich dann, entsteht hier nicht das völlig falsche Bild? Die Frage kann man übrigens auch bei Through the Darkest of Times immer noch stellen. Also es ist nicht so, dass ich jetzt sagen will, so aus meiner Perspektive ist das ein hervorragendes Spiel, aber es ist ein positives Beispiel, weil es eben sehr bewusst, sehr überlegt herangeht und nicht einfach nur pauschalisierende Darstellungen trifft. Und konkret auch den Widerstand in seiner Vielfalt darstellt. Also hier kann man, sind die Widerständigen von Monarchisten über Kommunisten bis zu liberalen Widerständen aus allen möglichen persönlichen Gründen zusammengewürfelt. Und es ist ein ziviler Widerstand, es ist nicht der militärische Widerstand. Das ist auch nochmal spezifisch. Also all das sind Dinge, die in diesem Spiel ganz gut sind, aber für uns ist es unabhängig davon, von diesem Einzelbeispiel, das interessant ist, natürlich auch wichtig zu sehen, ich glaube, circa 30 bis 40 Millionen Menschen in Deutschland spielen Computerspiele, spielen Videospiele, spielen Handyspiele. Wie beim Film auch und auch wie in anderen Massenmedien wird hier einfach ein Bild transportiert. Und wenn ein Bild vom NS transportiert wird, sehen wir natürlich schon unsere Aufgabe nachzuschauen, was wird da transportiert und inwiefern hängt das mit der historischen Realität zusammen und was bringt es auch wieder für die Gesellschaft? Bringt es negative Faktoren? Es gibt durchaus ja auch schon seit den 80er Jahren Spiele aus dem rechten Spektrum, die tatsächlich auf abscheulichste Weise, wirklich menschenunwürdige Weise teilweise NS-Täterschaft nachspielen lassen. Das gibt es auch. Das ist natürlich kein großer Rahmen im Sinne von, das ist in der Regel wird das illegal ablaufen. Aber es gibt natürlich diese Produkte, aber nicht in dem großen Rahmen. Und auch da muss man natürlich hinschauen. Und deswegen ist es als Gedenkstätte schon auch die Aufgabe, jedenfalls sehen wir das so, sich damit auseinanderzusetzen. Und genau das wollen wir auch diesen Samstag tun, indem wir uns einen Experten eingeladen haben, Dr. Arno Görgen, der sich sehr gut auskennt mit Videospielen, der an der Universität Bern zu Horror und Horrorspielen forscht und der in einem Vortrag eben genau diese Aspekte der Möglichkeiten, also Chancen und Risiken im Prinzip von Videospielen und Gedenkstätten auslotet. Vorgeschaltet ist diesem Vortrag von 17 bis 18 Uhr eine Führung zum historischen Widerstand, im NS am Ort, also im ehemaligen Konzentrationslager Oberkuberg in der Gedenkstätte. Das ist uns wichtig, diese Verbindung, denn es soll in der Gedenkstättenarbeit geht es nie nur sozusagen um dieses digitale Bild, um dieses mediale Bild, sondern es geht immer auch um den historischen Ort. Und es geht immer um die Verbindung der konkreten historischen Fakten mit dem, was jetzt daraus gemacht wurde und dem kritischen Umgang damit. Der kritische Umgang kann durchaus auch positiv sein. Also das ist jetzt nicht abwiegelnd gemeint, genau.
Haben Sie das Spiel denn schon ausprobiert?
Kurz, muss ich zugeben. Und ganz ehrlich, das ist natürlich auch eine sehr persönliche Sache. Ich tue mir extrem schwer, Spiele mit NS-Inhalten zu spielen. Überhaupt Thema sozusagen, in den meisten Spielen ist es ja immer nur so Zweiter Weltkrieg. Da wird ja meistens schon gar nicht mehr thematisiert, was da eigentlich dahinter steckt. Das ist übrigens ein ganz großer Fehler meiner Meinung nach. Denn wenn ich auch Strategie spiele, Hearts of Iron zum Beispiel, nehme und dort wird einfach nur Strategie gespielt nach dem Motto, ich spiele jetzt mal Deutschland im Zweiten Weltkrieg und lasse alle Themen wie Holocaust, Verfolgung von Homosexuellen oder anderen politische Verfolgung, lasse die alle mal weg. Das ist überhaupt nicht das, was man eigentlich sozusagen mit dem Medium machen sollte, meiner Meinung nach. Und deswegen, weil die meisten Spiele auch so sind, tut man sich, wenn man sich tagtäglich auch damit beschäftigt, natürlich sehr schwer, solche Spiele zu spielen. Auch bei Through the Darkest of Times ist natürlich jetzt nicht so gerade das seichte Spielerlebnis. Soweit kann ich es auch sagen. Also es ist nicht so, dass man sich da hinsetzt und dann, ein Spielerlebnis hat, wie jetzt, wie heißt das, Animal Farm, was jetzt, glaube ich, gerade in einer Munde ist. Die Animal Crossing, genau. insofern ist es wahrscheinlich auch eher an eine Zielgruppe gerichtet, die sehr stark schon reflektiert, was in dem Spiel passiert ist. Aber nichtsdestotrotz, glaube ich, gibt es einen ganz tollen Eindruck, gerade auch vom Widerstand, der aus dem zivilen Rahmen durch ein paar Freunde sozusagen entstanden ist. Und das muss ich schon sagen, obwohl der Ort hier Berlin ist, da gibt es durchaus auch Ulmer Beispiele von Menschen, die im Prinzip mit ein paar Freunden zusammen versucht haben, sich zu organisieren. Und das Ulmer Umfeld der Weißen Rose und der Scholz sind eine davon, aber es gibt auch noch andere Beispiele.
Soll das Spiel denn Spaß machen?
Das müssten Sie wahrscheinlich eher den Entwickler fragen, aber er würde wahrscheinlich sagen, ja und nein. Also aus meiner Perspektive ist es eher so ein Spiel, das macht schon in gewissen Sinne natürlich auch Spaß, es macht einen Reiz aus. Aber es ist eher ein Reiz, dass man sich intellektuell mit was auseinandersetzt, dass man sich in eine Situation hineinbegibt und sich ziemlich wirklich harte Fragen stellen muss im Laufe des Spielens. Das sind genau die Fragen, die sie simulieren wollten. Sie wollten simulieren, wenn ich jetzt als jemand, der Widerstand betreiben will, auf offener Straße begegne, wie SA-Männer einen Juden misshandeln. Greife ich ein oder greife ich nicht ein? Und das sind natürlich Fragen, die man jetzt nicht unbedingt so unter Entspannung sehen kann.
Was ist denn die Zielgruppe? Sie haben vorher schon gesagt, eher reflektierte Personen. Ab welchem Alter kann man das empfehlen?
Aus meiner Perspektive sind Jugendliche durchaus eine Zielgruppe. Ich fände es gut, wenn es Jugendliche sind, die schon ein gewisses Alter haben, die vielleicht auch etwas über den Nationalsozialismus in einem anderen Kontext gehört haben. Das wäre uns als Gedenkstätte und das wäre, glaube ich, auch unserer Pädagogin sehr wichtig, dass es nicht einfach sozusagen, das sollte nicht unbedingt gleich der Erstkontakt mit dem Thema sein. Aber ich habe auch schon gehört, dass es wohl Lehrer gibt, die es schon im Unterricht eingesetzt haben, was ich interessant finde und gerade mit so einer pädagogischen Begleitung auch sehr gut finde. Und ich könnte mir durchaus vorstellen, dass Jugendliche in einem gewissen Alter das sehr gut spielen können. Ich muss jetzt aber auch leider sagen, ich weiß gar nicht, was die Einstufung, die Alterseinstufung der Behörden hier ist, also der USK hier ist. Das weiß ich ehrlich gesagt gar nicht.
Wie soll das Spiel denn bei Ihnen genutzt werden?
Wir sind jetzt erstmal in der Phase dabei, über dieses Spiel und aber auch andere Spiele im Rahmen dieses wissenschaftlichen Vortrags darüber nachzudenken, ob das überhaupt sinnvoll ist, ob in der Gedenkstättenarbeit sowas eingesetzt werden kann. Langfristig gesehen ist uns klar, dass das Mediumspiel sehr wichtig ist für die Vermittlung von allen möglichen Geschichtsbildern und dass es eben wichtig ist, auch damit zu arbeiten. Es gibt durchaus schon andere Gedenkstätten, die Versuche hatten, spielerische Elemente, Teile von Spielen zu übernehmen in der Gedenkstättenarbeit. Da fällt mir zum Beispiel die Gedenkstätte Lichtenburg ein, die schon Minecraft Experimenten, also ein Projekt mit Jugendlichen Minecraft genutzt hat, um historische Inhalte zum frühen KZ zu vermitteln. Also da gibt es schon Projekte. Es ist aber insgesamt nur so, dass in der Gedenkstätten-Szene, glaube ich, erstmal etwas Zurückhaltung herrscht, was auch natürlich ist, weil man in der Thematik sich bewegt, wo man sehr genau überlegen muss, wie kann ich die Inhalte vermitteln und gibt es auch Dinge im Videospiel, also Rahmenbedingungen, gerade die Interaktivität, gerade diese Entscheidungsfreiheit, die man normalerweise erwartet, die man bei der Thematik eigentlich auch nicht zulassen kann. Also das ist schon nicht so was man einfach übers Knie brechen sollte, sondern das braucht längere Überlegungen und Konzepte.
Aus Ihrer Sicht, was sind denn die Chancen und Risiken von Videospielen in der Gedenkarbeit?
Also aus meiner Sicht ist es so, dass die Chancen sind A, wir müssen Menschen, und zwar nicht nur Jugendliche, sondern gleich wie jeden Alters, bei unserer Arbeit ja auch da abholen, wo sie herkommen. Und wenn Videospiele sind ein Bereich, wo Menschen auch unterwegs sind, wo sie sich sozial engagieren oder nicht engagieren, aber sozial austauschen, indem sie auch im gewissen Sinne leben, was für viele einen großen Teil des Feierabends ausmacht, wo sie sich entspannen. Und da müssen wir natürlich auch sie abholen. Zum Zweiten ist es natürlich auch so, es gibt die Spiele. Weil Spielehersteller das Thema halt aufnehmen, weil sich natürlich auch schlicht und ergreifend verkauft. Jetzt bei so einem Indie-Spiel vielleicht nicht gerade die Frage, aber die großen sogenannten AAA-Titel wie Call of Duty oder sowas spielen ja auch in unserem Referenzrahmen. Also damit müssen wir uns auch auseinandersetzen. Die Chance ist, dass wir, wenn wir die Leute da abholen, wo sie spielen sozusagen, wir es vielleicht schaffen, in dem Zusammenhang historische Fakten zu vermitteln und eben dieses Nachdenken anzuregen, was wir halt immer wollen. Also das Nachdenken natürlich über die Vergangenheit, aber vor allen Dingen auch das Nachdenken über die Gegenwart. Und da, glaube ich, sind gerade interaktive Spiele durchaus geeignet. Natürlich, glaube ich, kann man nie erwarten, dass eine Gedenkstätte den finanziellen Rahmen hat, sozusagen ein Lernspiel zu entwickeln, das auch wirklich dann so ansprechend gestaltet ist, dass es ein Verkaufshit wird. Das ist aber auch gar nicht das Ziel. Also ich glaube nicht, dass man kommerziellen Spieleherstellern hier den Rang abläuft, sondern es ist eher eine Frage des Dialogs.
Und wo sehen Sie potenzielle Risiken von Videospielen?
Also die potenziellen Risiken sind ja schon da. Ich hatte vorhin schon genannt, die Verbreitung von rechtsextremen Videospielen, die Verbreitung von rechtsextremen Inhalten in Videospielen und da noch viel mehr weniger in den offiziellen Inhalten der Videospiele als in den Communities, die darum entstehen. Zum Beispiel, wenn man in den Gamer-Plattformen wie Steam oder auch in anderen Bereichen schaut, es gibt dort extrem viele rechtsextreme, gewaltverherrlichende, frauenfeindliche, menschenfeindliche Gruppen und Gruppierungen. Es gibt dort wenig Eingriffe. In der Regel passiert nur was, wenn Spielerinnen und Spieler melden. Dann wird auch wenig moderiert oft. Das kommt immer ganz natürlich aufs Studio an, das kommt ganz auf die Zusammenhänge an. Oftmals ist der Rechtsstaat auch ziemlich machtlos, weil natürlich hier wir im Bereich gehen, die Server stehen international in anderen Ländern, es gibt andere Rechtskonstrukte. Es ist nicht immer ganz so einfach in diesen Bereichen. Und die Gefahr ist auf jeden Fall da, dass gerade in diesen Communities eine Radikalisierung dann auch stattfindet. Wir haben auch schon gesehen, sowohl bei dem Attentat in Christchurch als, glaube ich, auch im gewissen Sinne bei dem Attentat in Halle, dass hier in Denkweisen Videospiel-Communities genutzt wurden, um Täter zu radikalisieren. Das heißt jetzt aber natürlich nicht, dass Videospiele rechtsradikal machen, das möchte ich auf keinen Fall damit sagen, sondern es ist eher so, dass eben natürlich rechtsextreme Communities auch im Netz sowieso, also als Teil der Netzkultur agieren, aber eben auch in diesen Spielernetzwerken agieren. Und hier sehe ich eine große, große Gefahr. Und das andere ist wirklich dieses gewisse Negativbeispiel, dass im Prinzip aus Angst davor, vielleicht bei den Herstellern, dass man mit dem Holocaust, mit nationalsozialistischen Kriegsverbrechen, mit den Konzentrationslagern, mit all dem, dass das ein Tabuthema ist, dass das ein schwieriges Thema für Computerspiele ist, dass es rausgelassen wird. Und dann entstehen eben Spieletitel, in denen plötzlich ein Zweiter Weltkrieg-Spiel entsteht, in dem es sozusagen zwei ebenbürtige Kontrahenten aus Alliierten und Achsenmächten gibt und die deutsche Wehrmacht im Prinzip nur eine Armee in diese vielen Armeen ist. Und hier werden natürlich komplett die Kriegsverbrechen ausgeblendet, hier wird der Holocaust ausgeblendet und überhaupt das ganze Ziel des Zweiten Weltkrieges, also das ganze Ziel des Vernichtungskrieges. Und da sehe ich auch die Gefahr, das ist im Prinzip eine horrende Verharmlosung, über die wir in der gesellschaftlichen Debatte in der Bundesrepublik zumindest eigentlich schon lange hinaus sind. Das ist eigentlich was man durchaus auch kritisieren darf bei den Spieleherstellern.
Wie kamen Sie denn auf die Kollaboration jetzt mit dem Videospiel und dem Vortrag?
Da muss ich dazu sagen, dass Herr Arno Görgen, also Herr Görgen, auf uns zugekommen ist, weil er hier regional verwurzelt ist und zu dem Thema forscht, aber gleichzeitig bei uns auf sehr große offene Ohren gestoßen ist. Und man muss natürlich sagen, dieses Spiel selber, Through the Darkest of Times, eben von Paint Bucket Games, das ist wirklich was ganz Besonderes. Also das ist wirklich nicht die Regel. Es gibt wenige solche Indie-Spiele, die sich mit solchen stark intensiven und gerade solchen Themen auseinandersetzen. Und wie gesagt, der Hersteller ist ganz bewusst herangegangen und hat auch gesagt, im gewissen Sinne, glaube ich, ist auch der Anspruch beim Hersteller, dass sie durchaus eine gewisse Lehre für die Gegenwart aus dem spielischen, aus dem Auseinandersetzung mit dem Spiel ziehen wollen. Und das ist natürlich schon so, es gibt noch nicht so wahnsinnig viel politisch bewusste Spielehersteller.
Das ist ja schon noch ein recht neuer Ansatz, Videospiele in der Gedenkarbeit. Was haben Sie denn bisher dafür Reaktionen bekommen?
Wir haben jetzt bisher nur ein paar Reaktionen bekommen, dass wir das ausschreiben, und die waren eigentlich sehr positiv. Das Negative für uns ist in dem Zusammenhang, wir haben momentan eine beschränkte Personenzahl, die wir in der Gedenkstätte zulassen können, aufgrund von Corona. Und deswegen können wir wahrscheinlich nicht die Breite an Größe und Größe des Thema jetzt in einem ersten Vortrag mal angehen, sondern es ist jetzt mal ein Heranfühlen, wie kann man dem Thema begegnen, wie können wir uns als Gedenkstätte damit auseinandersetzen und vor allen Dingen eben eine Verbindung schaffen zu dem realen historischen Ort und dieser virtuellen Darstellung und auch natürlich fiktiven Darstellung im gewissen Sinne von Widerstand im Videospiel.
Können Sie zum Abschluss nochmal für alle, bei denen das Thema jetzt Interesse geweckt hat, skizzieren, was Sie am Wochenende dann erwartet bei der Veranstaltung und für wen das besonders geeignet ist?
Also geeignet ist es für jeden Menschen, der Interesse hat. Ja, manchmal ist das immer so, kommt das immer so rüber, das möchte ich dazu kurz sagen, dass Videospiele nur eine Sache für junge Leute sind. Ich glaube, das ist eigentlich vorbei. Also Interesse kann es für jede Altersgruppe haben, das ist völlig klar. Die Veranstaltung selbst beginnt um 17 Uhr mit einer einstündigen Führung durch Dr. Nicola Wenge und mich. Und wir machen eine Sonderführung am historischen Ort zum Widerstand in Württemberg. Zeigen dabei den historischen Ort und werden noch ein bisschen weiter erläutern, wie der Widerstand sich entwickelte in Württemberg und was eben Chancen und Limitierungen waren. Und in einem zweiten Teil ab 18.15 Uhr hält dann eben Dr. Arno Görgen einen Vortrag zum NS-Widerstand in Videospielen. Er wird dabei auch auf Through the Darkest of Times eingehen und auch auf weitere Videospiele. Die Veranstaltung selbst findet am Samstag, dem 17.10. ab 17 Uhr in der KZ-Gedenkstätte Oberkuberg am Hochstress 1 statt. Und aufgrund der Corona-Situation wird um Voranmeldung gebeten. Das können Sie über info@dzok-ulm.de machen oder die 0731 21312.
Ja, danke für die Informationen und die spannenden Einblicke zum Thema.
Vielen Dank.
Wiedersehen.
Auf Wiedersehen.